Guten Morgen, guten Morgen. Am Ende der Eiszeit, die hoffentlich erst im Dezember zurückkehren wird. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäbler. Sie haben doch ein bisschen Asche an den Fingern oder schwarze Kreide. Was? Nicht Quatsch. Aber um den Aschermittwoch wird es heute auch noch mal gehen.
Herr Wittke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich glaube, Ihnen hängt noch irgendwie eine Bommelmütze über die Augen oder irgendwie so eine Narrenkappe oder sowas. Ne?
Ja, Karneval ist vorbei, das stimmt eigentlich, ja.
Na, oder der Anfang der Fastenzeit ist Ihnen nicht so richtig
Das kann sogar noch eher sein. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und dann schauen wir, was passiert.
Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Aber jetzt nochmal ernsthaft zum Aschermittwoch. Ja. Wie ist der gewesen für Sie, Herr Bischof? Weil ich hatte gelesen, katholische Tradition, da wird den Gläubigen ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt. Dann erinnerte ich mich irgendwie, aber der evangelische Bischof, also Sie machen das doch auch. Oder irre ich mich da irgendwie oder bringe ich da irgendwas alles jetzt durcheinander?
Nein, ist alles genau richtig. Und in der Reihe Aschekreuz am Aschermittwoch auf die Stirn oder in die Hand zeichnen. Das ist eine uralte Tradition, wenn ich das richtig erinnere, so aus dem 12. Jahrhundert oder so. Mhm. Und es ist katholisch mehr verbreitet als evangelisch, da haben Sie auch völlig recht. Aber wir hier in Berlin, wir machen das zusammen am Aschermittwoch, immer zusammen in der St. Matthäuskirche. Das ist die am Kulturforum. Da gegenüber von der Philharmonie, da findet dann immer der Gottesdienst zum Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler statt. Das ist so ein bisschen die Kirche für unsere Beziehung zu den Künstlerinnen und Künstlern.
Zur Kultur.
Zur Kultur, die Kulturkirche, genau. Da gibt es dann nach dem Gottesdienst auch eine Künstler- oder Künstlerinnenrede. Das ist dann wie so eine Bußpredigt irgendwie auch, nochmal in anderer Weise, in so einer ganz kulturellen und weltlichen Form. Und in diesem Gottesdienst, um darauf zurückzukommen, da wird das Aschekreuz auf die Stirn oder eben in die Hand gezeichnet. Und dazu sagen wir, von Asche bist du genommen, zu Asche kehrst du zurück. Mensch, bedenke das.
Warum macht man das?
Zum Auftakt der Passionszeit, also dieser 7 Wochen bis Ostern, zur Erinnerung an die Endlichkeit, an unsere Sterblichkeit, dass wir alle sterben müssen, an die Erinnerung an das Leid, das uns an dieser Stelle mit Christus verbindet oder umgekehrt eben, dass Christus und Gott mit uns verbindet, dass er auch durch dieses Leiden gegangen ist, durch diese Endlichkeit, die zu unserem Leben gehört.
Wie erleben Sie die Menschen, die so ein Aschekreuz auf die Stirn bekommen? Gehen die danach raus und wischen das gleich wieder ab oder gehen sie mit dem Kreuz auch raus und fahren dann mit S-Bahn? Also wie ist das?
Sie gehen in der Regel mit dem Kreuz und lassen das an dem Abend auch auf der Stirn. Mir geht das auch so. Ich vergesse das dann manchmal auch einen Moment, dass das jetzt da drauf ist. Aber das bleibt. Genau dafür bleibt es. Das ist dann auch immer wieder eine Erinnerung daran. Nee, das wäscht man eigentlich nicht sofort ab. Und ich erlebe die Menschen sehr ernst dabei. Und genau in dieser Konzentration auf das, was damit gesagt wird, ist, ich besinne mich auf mein Leben und auf die Beziehung zu Gott.
Ja, mit dem Aschermittwoch letzte Woche hat jetzt die Fastenzeit angefangen und da gibt es wieder eine schöne Aktion der evangelischen Kirchen in ganz Deutschland. 7 Wochen ohne, wie heißt das Motto in diesem Jahr? Da gibt es auch immer ein Motto, ne?
Da gibt es auch jedes Jahr ein Motto noch dazu. Das heißt in diesem Jahr 7 Wochen ohne Härte, 7 Wochen mit Gefühl. Ich sag mal, entscheidend ist, dass es ein 7 Wochen ohne ist. Also, dass ich etwas mit dem Gedanken des Verzichts an dieser Stelle verbinde. Mhm. Das ist ja im Grunde die alte Tradition des Fastens. Mhm. Und die ganz alte Tradition ist, ich verzichte auf Essen oder ich verzichte sogar auf Essen und Trinken jedenfalls für eine Weile. Mhm. 7 Wochen ohne, in meiner Übersetzung, 7 Wochen Raum schaffen für Gott. Also Platz schaffen, Seele und Körper ein gutes Stück reinigen auf diese Weise auch. Mhm. Leer werden, damit Raum für das ist, was mein Leben eigentlich bestimmen soll. Wir stellen das ja oft voll mit 1000 anderen Sachen und irgendwie haben wir so ein überfülltes Leben, jedenfalls mit Dingen, die zu tun sind. Manche machen auch 7 Wochen ohne Daddeln auf dem Handy. Nee. Ich glaube, einfach nur zu sagen, 7 Wochen ohne Handy, naja, nicht jeder kann jetzt aus seinem Beruf raus, aber 7 Wochen ohne
Social Media.
Ohne Social Media zum Beispiel, wenn das jetzt nicht beruflich zwingend nötig ist, oder 7 Wochen ohne Süßes oder ohne Alkohol oder ohne Fleisch. Das machen sogar relativ viele. Ich glaube, es geht immer wieder darum, jedenfalls diese Verbindung zu finden, dass der Verzicht an der Stelle mir die Möglichkeit gibt, auf etwas, ja, das mein Leben eigentlich bestimmen soll, auf das Wesentliche, auf den Grund des Lebens anders und neu gucken zu können. Und dabei hilft, das ist eine uralte religiöse Wahrheit, dabei hilft das Verzichten.
Dieses Mitgefühl finde ich auch toll bei dem Motto sieben Wochen ohne Härte, Mitgefühl, Mitgefühl, weil ohne Härte bedeutet dann ja auch, sich vorzunehmen, eben Mitgefühl zu zeigen. Nun hat die Fastenzeit in diesem Jahr ja etwas Besonderes, nämlich sie hat gleichzeitig mit dem Ramadan begonnen. Der Ramadan ist die Fastenzeit im muslimischen Glauben, im Islam. Und Sie, Herr Bischof, als evangelischer Bischof, haben gemeinsam mit Heiner Koch, dem katholischen Erzbischof, die gläubigen Muslime ganz offiziell gegrüßt und eine schöne Ramadanzeit, einen schönen Ramadan gewünscht. Ich finde es super. Super, das ist wunderbar interreligiös, freundschaftlich und verbindend. Was mich aber interessieren würde, was haben die muslimische und die christliche Fastenzeit gemeinsam und was vielleicht auch anders?
Na, die Praxis des Fastens ist schon zum Teil sehr verschieden. Also zum Ramadan gehört ja dazu, dass man am Tage, also solange Sonnenlicht ist, nicht isst und nicht trinkt, aber dann, wenn die Sonne untergegangen ist, essen und trinken darf. Also es gibt so ganz verschiedene Traditionen dabei. Da würde ich jetzt aber mal sagen, das ist auch in der christlichen Tradition so, haben wir jetzt ja schon drüber geredet, dass es sehr verschiedene Traditionen gibt, dieses ohne auszulegen oder sieben Wochen Mitgefühl und vielen anderen Dingen an der Stelle. Nein, ich glaube, das große Verbindende daran ist, dass im Grunde in allen Religionen ein Sinn dafür ist, dass die Praxis des Fastens, die Praxis des Verzichtens etwas ist, was die religiöse Beziehung, die Beziehung zu Gott intensivieren kann, weil es um eine innere Reinigung und um eine Umkehr und um ein, wir nennen das dann ja Buße, also ein sich neu hinwenden zu Gott geht und das eben Verzichten und Fasten als so eine Urform des Verzichtens dabei gut hilft. Wir wissen das ja auch in der modernen Medizin, also es gibt auch eine Menge Fastenkuren, da ist das dann nicht mit religiösem oder spirituellem Grund, aber es kommt eben aus diesem religiösen und spirituellen und es ist gut, dass es sich an der Stelle auch erhalten und bewahrt hat, weil es eine ganz tiefe Möglichkeit ist, das Verhältnis zum eigenen Leben neu aufzustellen.
Wenn Sie die muslimisch gläubigen Menschen grüßen, wie ist es eigentlich umgekehrt? Also kriegen Sie auch eine Grußbotschaft vom, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, Landesverband der Muslime oder so vielleicht, kriegen Sie von denen auch eine Grußbotschaft mit den besten Wünschen?
Nein, das gibt es so nicht. Das mag auch an dem hängen, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass die Landschaft da ja doch sehr divers ist. Was ich aber kriege, sind eine Menge Einladungen zum sogenannten Fastenbrechen. Also dann immer abends, wenn die Sonne untergegangen ist. Und das sind dann oft auch sehr schöne, ich sag mal, interreligiöse gemeinsame Feiern, wo wir uns miteinander über die verschiedenen Wege des Fastens und des Glaubens und des Umkehrens und des Neu-auf-Gott-Besinns sozusagen in Austausch kommen.
Na, da gemeinsam feiern zu können, das finde ich klasse, christliche und muslimische Gläubige gemeinsam. Jetzt kommen wir schon zur Bibelstelle und haben noch gar nicht erwähnt, welchen Sonntag wir heute haben. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin ein bisschen raus. Ich weiß nicht mehr, was da jetzt letzte Woche angesagt war. Ich glaube, der Valentinstag hat mir da ein bisschen den Kopf verdreht. Also heute haben wir so oder so den sovielten Sonntag irgendwie Richtung Ostern. Oder wird jetzt die Fastenzeit irgendwie erwähnt? Wie ist das? Und ja, was ist die Bibelstelle?
Also heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Sieben Wochen bis Ostern. Aha. Alle Sonntage haben einen Namen bis dahin. Das sind diese berühmten, also jedenfalls bei mir berühmten Passionssonntage. Der erste heißt Invocavit. Das heißt auf Deutsch, er hat mich angerufen, also Gott hat mich angerufen oder Gott ruft mich. Aha. Der erste Sonntag in der Passionszeit ist so bisschen, würde ich sagen, wie der erste Sonntag auch im Advent. Es ist der Auftakt in dieser anderen Zeit im Jahr. Also für alle auch, die Aschermittwoch jetzt mitten in der Arbeitswoche nicht so haben mitnehmen können, sage ich mal, ist das im Grunde nochmal so eine andere Form von Start in die Passionszeit. Ein Sonntag mit ganz vielen großen, berühmten Texten. Heute lese ich den Text dem in der Bibel erzählt wird, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Also in den alten Bibeln steht dann da groß drüber der Sündenfall. werden wir gleich nochmal drüber reden, ist ein Text aus dem ersten Buch Mose, also das erste Buch in der Bibel. Mhm. Wir nennen das auch das Buch Genesis, erstes Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel und da ziemlich am Anfang, nämlich im dritten Kapitel. Mhm. Soll ich lesen?
Gerne.
Dauert einen Moment, okay. Sage ich gleich dazu, ist das ganze Kapitel.
Ich bleibe dran.
Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast. Seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche, sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke und Felle und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Am Anfang hatte ich sehr so vor Augen die Schlange K aus dem Dschungelbuch, die listige Schlange. Und dann ist mir vor allem eins hängen geblieben. Ich dachte so, als Adam sagte, ja, die Frau hat das gesagt. Was für eine Petze. Das fiel mir da als erstes ein. Aber das ist natürlich also diese Geschichte jetzt nochmal in der heutigen Zeit so zu hören.
Ist schon schwierig, ne?
Das ist schon schwierig.
Habe ich jetzt auch gedacht, gehört mal zur Passionszeit, dass wir so eine Bibelstelle auch ganz hören, dass das ein Stück ungeschminkt daherkommt. Aber natürlich gehört auch dazu, dass wir als erstes sagen müssen, der ganze kulturelle Rahmen, der hier durchscheint, das liegt hinter uns und das liegt zum Glück und zu Recht hinter uns. Das geht natürlich so nicht gleichzeitig. Die Stelle, die Sie jetzt ansprechen, ist eine der spannendsten, weil es zur menschlichen Jämmerlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, zu unserer aller Jämmerlichkeit dazugehört, dann, wenn es um Schuld geht, immer nur Verteilungsspiele zu spielen, ja? Und zu sagen, nee, der war's, die war's, die war's, der war's. Und das jetzt mal jenseits dieser Genderfragen, die dann natürlich uns ins Auge stechen, jenseits davon, das ist die ganze Jämmerlichkeit der menschlichen Existenz, die alles vermögen will, aber am Ende zu nicht stehen. Das wird ja dann erzählt und dann versteckt sich Adam plötzlich. Adam und Eva verstecken sich und Gott geht durch den Garten. Ist eine, ich sag mal so, obwohl Sie das schon von mir kennen, eine meiner Lieblingsstellen, dieses Bild, wie Gott in der Kühle des Abends, müsste man jetzt eigentlich eher im Sommer hören, noch einmal durch den Garten geht. Mhm. Ja, das ist ja so ein Urbild nochmal von Schöpfung. Mhm. Gott, der Gärtner in diesem Garten Eden, in diesem Paradies da, wo Schöpfung und Leben so richtig gut zusammenkommen. Und dann verstecken die sich und dann kommt dieser berühmte Satz. Mensch, wo bist du? Die Frage, die wir uns im Grunde den ganzen Tag von morgens bis abends stellen können, wenn es darum geht, wo wir Menschen in dieser Welt anderen Schreckliches antun und versagen. Mensch, wo bist du? Also im Grunde, um das einmal einzuordnen, wir nennen es Sündenfall, es ist eine Geschichte, gerade wenn wir auf den zweiten Teil hören, wo dann dieser Strafenkatalog kommt, ja, wo so jedem kulturell spezifisch nochmal gesagt wird, was daraus nun folgt. Es ist eine Geschichte, die Menschen sich erzählt haben und immer wieder erzählen, um zu begreifen und damit sich auseinanderzusetzen, warum das Leben an vielen Stellen so mühselig und so endlich ist und warum wir eben nicht mehr im Paradies leben. Und das sehen und wissen und spüren wir ja alle. Wir sind eben nicht im Paradies, sondern da steht der Engel davor. Und Gott bleibt ja. Gott bleibt auch außerhalb des Paradieses. Das ist diese schöne Stelle, wo er sagt, er macht dann, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben sind, macht er ihnen Röcke und Felle und Schurze, damit sie in dieser unbehausten Welt, in der wir uns alle vorfinden, dann auch etwas haben, um leben zu können.
Ich fand das spannend und habe das auch für mich schnell so fast abgehakt unter diesem Motto, ja, die Menschen haben sich das erzählt, um irgendwie Dinge zu begreifen, wie das eben mit der Geburt ist, mit der harten Arbeit, warum der Boden bestellt werden muss. Und diese Geschichte, die erzählt das ebenso. Mir ist aufgefallen, und das hatte ich jetzt zum ersten Mal in dieser Geschichte, und danke, dass Sie die so ausführlich vorgelesen haben, am Anfang, nämlich, das war mir irgendwie noch nie so bewusst, dieses Gespräch zwischen Eva und der Schlange. Ich hatte immer irgendwie so dieses Gefühl, so Eva hat eigentlich recht schnell zum Apfel gegriffen in der Geschichte. Aber die Schlange hatte ja wirklich, wie soll ich sagen, und das passt auch so gut in die heutige Zeit, die hatte ja irgendwie gute Argumente oder so wirklich sehr verlockende Argumente zu sagen, ja und so, das ist dann ganz toll und dann werdet ihr wie Gott und das ist ganz großartig, wenn du das jetzt machst. Also da schwach zu werden, jetzt mal wirklich ganz ab von dem Gender-Thema, also da schwach zu werden, dieser Verlockung nachzukommen, das fand ich jetzt irgendwie für mich zum ersten Mal erhellend, dass das sehr nachvollziehbar ist.
Na klar, und das erzählt die Geschichte, immer wieder zu wissen und zu sehen, wir sind nicht Gott. Also der Versuch dieser Frucht da ist ja, dass wir selber Gott sein wollen. Die Ursünde allen Menschlichen. Und die Wahrheit dieser Geschichte ist, wir sind es nicht. Nochmal, dann kommt dieser Katalog von, so wird sich dein Leben jetzt ändern, wenn du aus dem Paradies heraus bist. Wir sind es nicht, aber das genau ist ja unsere Erfahrung außerhalb des Paradieses mit der eigenen Endlichkeit, aber auch mit unserem eigenen Wissen und Einsehen in dieses Leben umgehen zu sollen. Und jetzt kommt das Entscheidende, deswegen lesen wir das ja am ersten Sonntag der Passionszeit.
Ja, brauchen wir jetzt, ja.
Und so damit umzugehen, dass wir das Leben zum Guten gestalten können und dass wir nicht vergessen, wer wir sind und welcher Schrecken auch in uns für andere Menschen wohnen kann und davon abzukehren und zu Gott zurückzukehren.
Wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind.
So ist es.
Wenn man die Fastenzeit ernst nimmt, dann lässt man sich damit ja durchaus auch auf ein spannendes Abenteuer ein. Denn wenn Sie auf etwas verzichten, etwas weglassen, tritt fast automatisch etwas anderes hervor. Aber was dieses andere ist, das können Sie ja gar nicht wissen. Das kann ganz toll sein und glücklich machen. Hey, ich habe es endlich geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder endlich passe ich wieder in das Kleid, das ich mir vor 10 Jahren gekauft habe. Oder es kann auch schmerzlich werden. Sie sind vielleicht gereizt, weil Ihnen die gewohnten Süßigkeiten fehlen. Oder haben das Gefühl, etwas zu verpassen, weil sie gerade nicht bei Social Media unterwegs sind. Wir kommen zur Fürbitte und da bitte ich darum, dass die Fastenzeit so oder so eine wertvolle Zeit für Sie werden möge.
Gott, du öffnest uns den Raum dieser Welt und wir stehlen den oft so voll mit allem Möglichen, bis wir uns darin verloren haben. Danke, dass du mit uns aufräumst, dass wir Platz schaffen für dich, für das, was im Leben wirklich zählen soll, wo wir gebraucht werden. Danke, dass wir umkehren und die Beziehung zu dir neu entdecken. Gott, in der Passionszeit erinnern und gehen wir auf den Weg Jesu im Leiden mit, in Gedanken. So erinnerst du uns auch an das Leid um uns herum. Es macht keinen Sinn, das zu verdrängen. Menschen tun einander Schreckliches an. Wir tun Menschen Schreckliches an. Öffne uns den Blick dafür und lass uns umkehren, unser Versagen erkennen. Und Gott, wir danken dir, dass du uns ein anderer Mensch werden lässt. Immer wieder. In deiner Liebe. Gott, Freiheit und Liebe und Frieden sind bei dir. Wir haben sie mit Füßen getreten. Diese Wochen schenkst du uns, dass wir neu gucken können auf unsere Beziehung zu dir und auf unsere Sehnsucht eben danach. Liebe, Frieden und Freiheit.
Amen. Auch wenn ich von mir selbst behaupten würde, dass ich nicht wetterfühlig bin, so komme ich doch nicht drum herum festzustellen, dass die ersten Sonnenstrahlen letzte Woche und die milden oder milderen Temperaturen gestern und heute durchaus einen positiven Effekt auf meine Gefühlswelt haben. Wärme, Sonne, bald auch wieder längere Zeit blauer Himmel. Für mich ein absoluter Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Und heute Abend ist schon wieder Schluss, ne? Die Olympischen Winterspiele in Italien gehen zu Ende. Auch das ein schönes Zeichen, dass wir unser Augenmerk mehr auf Frühling richten können als auf Winterpanorama. Die Abschlussveranstaltung, die findet in Verona statt, in der Arena di Verona. Das ist ein Amphitheater wie im Stil des Kolosseums in Rom, nur kleiner. Und eben, da kann man auch wirklich drin sitzen. Und da habe ich vor vielen Jahren, Herr Bischof, sehr spontan mal tatsächlich eine Oper gesehen. Ich glaube, es war Aida. Und das Witzige war, ich kannte die Geschichte nicht und dachte, ja, ja, irgendwie steige ich da schon durch wie ein Comic ohne Sprechblasen und so. Und erst in der Pause habe ich mir dann das Programmheft geholt und dann musste ich feststellen, dass ich bis dahin offenbar gar nichts verstanden hatte, alles falsch und durcheinander interpretiert und zugeordnet hatte, die Personen, die da gesungen haben. Das war sehr spannend und das ist meine Verbindung zur Arena di Verona, wo heute ab 20 Uhr die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele stattfinden wird. Werden Sie es gucken?
Ich weiß noch nicht. So Eröffnungs- und Abschlussfeiern sind, glaube ich, toll für die Menschen, die vor Ort sind und da sind. Am Fernsehen jedenfalls, mir geht so, wird es immer schnell auch ein bisschen lang. Passionszeit heißt ja auch mehr Zeit für mich, für ein gutes Buch. Es stapelt sich immer so viel. Da sind noch ein paar Bücher von Weihnachten. Vielleicht nehme ich mir eher ein Stück Zeit für mich heute Abend.
Ja, oder Sie verzichten eben auf die Abschlussfeier in der Passionszeit. Gottesdienst im Gespräch zum Nachhören auch jederzeit nochmal auf paradiso.de, auf ekbo.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Kommen Sie gut durch die Woche.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.